Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Verhandlungssache. Ich begrüße recht herzlich den lieben Daniel Kagel. Hallo Daniel.
Hallo Nils.
Wir haben im Vorhinein über Synchronsprecherstimmen gesprochen. Ich habe gerade gehört, dass du schon so ein bisschen versucht hast, mit so einer schönen, markanten Stimme Hallo zu sagen. Probier es nochmal.
Hallo Nils.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind bereit für unser heutiges Thema. Wir wollen über verschiedene Typen sprechen. Typ Mensch, ne? Jeder hat irgendwie verschiedene Eigenschaften, verschiedene Dinge, auf die eine Person Wert legt. Und das ist gerade im Einkauf und im Verkauf natürlich super interessant. Wer sitzt mir da gegenüber? Um mal Stromberg zu zitieren, ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Ne? Es gibt da natürlich noch weitere Unterscheidungskriterien. Und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil da gibt es wahrscheinlich viele Dinge, die wir erstmal gar nicht so direkt sehen und wahrnehmen, aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind.
Ganz genau. Und bevor wir darauf eingehen, ist vielleicht erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig, die Frage zu klären, warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollte ich mir ein genaues Bild darüber machen, wer gegenüber vor mir sitzt und auch wie ich selber drauf bin? Also nicht von meiner mentalen Einstellung, sondern wie ich mich vom Verhalten selber darstelle. Und da möchte ich ein Bild geben von Vera Birkenbiel, eine Frau, die ich sehr, sehr schätze. Wer sie noch nicht abonniert hat, sollte es machen. Sie ist leider schon verstorben, aber es gibt unzählige Videos im Netz. Und Vera Birkenbiel hat mir ein Beispiel gegeben, was ich hier an der Stelle zu Besten geben möchte. Und zwar jeder von uns, egal ob du Einkäufer oder Verkäufer bist, steht auf einer Visitenkarte oder auf einer Karte. Auf einer Karte, ich nenne das die Landkarte des Lebens. Und bei mir, ich bin jetzt 49, da steht Bitte, Danke, Entschuldigung und viele Dinge, die ich so in den letzten 49 Jahren gelernt und erlebt habe. Und mit dieser Landkarte des Lebens gehe ich eben durch mein Leben. Und wenn ich jetzt andere Menschen treffe, dann erwarte ich was? Dann erwarte ich natürlich ganz unbewusst, dass diese Menschen ähnliche Landkarten haben wie ich. Und jetzt stelle ich die simple Frage, wer glaubt, dass er eine gleiche Landkarte hat wie ich? Keiner. Wer glaubt, dass es Menschen gibt, die eine ähnliche Landkarte haben wie du? Ähnlich vielleicht, aber nicht gleich. Nun, das simple Prinzip lautet, wir mögen Menschen, die ähnliche Landkarten haben wie wir. Wir mögen Menschen, die ähnlich ticken, ähnliche Fußballvereine mögen, ähnliche Hobbys haben, ähnlich drauf sind wie wir. Und das finden wir sympathisch. Und jetzt kommt die Kehrseite. Was wir unsympathisch finden, sind Menschen, die andere Landkarten haben, die andere Hobbys haben, andere Sichtweisen haben wie wir oder als wir. Und das ist ein Problem in der Verhandlung oder kann ein Problem in der Verhandlung werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in einer Verhandlung oder generell in einem Verkaufsgespräch, in einem Verhandlungsgespräch, ob mit Kindern, Partnern, Chefs, Kunden, die Landkarte des Gegenübers betreten. Und zwei Dinge dafür muss ich wissen. Das erste, was ich wissen muss, ist, ich muss relativ schnell herausfinden, welche Landkarte hat denn mein Gegenüber? Ist das ein ruhiger Typ? Ist das ein, wie du eben gesagt hast, ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Wie tickt der? Und da gibt es ein paar Werkzeuge, die will ich euch heute mitgeben. Die sind sehr, sehr interessant. Das zweite, was ich aber wissen muss, ist, wie bin ich denn selber drauf? Bin ich eher ein emotionaler Typ? Bin ich eher ein ruhiger Typ? Bin ich ein sachlicher Typ? Bin ich ein dominanter Typ? Wie verhalte ich mich denn in Verhandlungen, in Gesprächen mit anderen Menschen? Wenn du diese beiden Dinge von dir und von deinem Gegenüber weißt, dann kannst du etwas machen, was wir im Vertrieb Verhaltensflexibilität nennen. Und diese Verhaltensflexibilität, das sagen übrigens auch Matthew Dixon und Brent Adamson in ihrem Buch Der Challenger Sale, diese Verhaltensflexibilität ist einer der Kernfähigkeiten, die du heute im Vertrieb, aber auch im Einkauf in Verhandlungen benötigst. Das heißt nichts anderes als, wie sehr bist du in der Lage, dein Verhalten anzupassen an das Verhalten deines Gegenübers. Und jetzt höre ich schon einige, die sagen, ja, dann bin ich aber nicht mehr authentisch. Und das ist etwas, was mir immer wieder gegen den Strich geht, wenn Verkäufer, wenn Einkäufer in Trainings sagen, ja, das mache ich nicht, dann bin ich nicht mehr authentisch, das bin nicht mehr ich. Und dann halte ich es mit einem sehr weisen Spruch, der ist nicht von mir, ich weiß nicht, ich glaube von Stefan Wachtel ist der Spruch, ich weiß es gar nicht, der das Buch geschrieben hat, sei nicht authentisch. Ich weiß nicht, ob es von ihm ist, nicht, dass ich ihm Unrecht tue, aber ein Spruch, der mir sehr gut gefällt. Er ist etwas, sage ich mal, umgangssprachlich, aber er gefällt mir trotzdem. Wenn dein authentisch Kacke ist, ist eben auch für den Arsch. Was heißt das? Wenn du dich dahinter versteckst, dass du authentisch sein musst und dich deswegen nicht veränderst, dein authentisch aber schlecht ist, dann ist eben auch nicht gut in der Verhandlung und auch nicht im Kundengespräch, im Lieferantengespräch. Das heißt, lerne, dich anzupassen, auch wenn es vielleicht nicht dein Naturell ist. Lerne, dich so zu verhalten, dass es authentisch wirkt und dass es gut rüberkommt. Das ist Verhaltensflexibilität und das ist ein Skill, der heute von vielen Menschen im Einkauf wie im Verkauf immer mehr gefragt ist.
Ich möchte mal auf deine Landkarten zu sprechen kommen. Also ich habe da so zwei Gedanken im Kopf. Die erste Frage ist, wie sehr spielt da Optik eine Rolle? Also jetzt hat jeder einen gewissen Stil, gewisse Vorstellungen, was gut ist, was schön ist, was nicht schön ist. Spielt das schon eine große Rolle, dass ich jemanden sehe und sage, pff, geht ja gar nicht. Also ist gar nicht meins und ist damit auch nicht sympathisch. Und das Zweite ist, glaubst du, dass die Leute es selber wissen, was sie überhaupt ausmacht oder nicht? Also ich weiß natürlich, was ich fühle und wie ich auf Dinge reagiere, aber glaubst du, dass jeder Mensch das wirklich richtig von sich sagen kann? Ich mag eigentlich, weiß ich nicht, Dominanz, ich mag Humor. Können die Leute das richtig einschätzen?
Das sind zwei ganz interessante Fragen. Frage 1, die Optik. Natürlich beeinflusst die Optik. Ich meine, das wissen wir alle. Ja, und das Gemeine ist, das beeinflusst unbewusst. Ich verhandle lieber mit einem gepflegten, optisch ansprechenden Menschen als mit einem ungepflegten, optisch nicht so ansprechenden Menschen. Das ist so. Da gibt es ganz, ganz zum Teil ganz, ganz unangenehme Studien, die sogar zeigen, dass Mütter von ansehnlichen Kindern ihre Kinder anders behandeln als Mütter von unansehnlichen Kindern. Das ist, also da gibt's Studien, da fasst du dich an den Kopf, wenn du das liest und denkst, das kann doch nicht so unmoralisch, kann doch kein Mensch sein. Aber es ist so. Und wir reden hier nicht nur über Schönheit, wir reden hier vor allen Dingen auch über Idealbilder und über Landkarten. Das heißt, wenn du aussiehst wie meine Ex-Freundin und die mich betrogen hat, dann werde ich dich nicht mögen. Wenn du denselben Duft hast, dasselbe Aftershave wie mein Vater und ich habe mal kein gutes Verhältnis mit meinem Vater, dann werde ich dich anders behandeln. Wenn du einen Klamottenstil hast wie mein Schwiegervater und ich liebe meinen Schwiegervater oder meinen Vater oder wen auch immer, dann werde ich dich mögen. Und das passiert eben äußerst unbewusst, weil ich unbewusst merke, dass du dieselbe Landkarte hast. Ich mache immer den Spaß, beobachte mal zwei Borussia Dortmund-Fans, die sich im tiefsten australischen Busch begegnen mit BVB-Trikot. Die fallen sich um den Hals, die grüßen sich, die mögen einander, die trinken sofort ein Bierchen. Die mögen einander. Warum? Weil ein Großteil dieser Landkarte eben zusammenpasst. Und das ist etwas, was wir sehr stark beeinflussen können, wenn wir es denn bewusst machen. Und damit komme ich auf die zweite Frage bei dir. Die meisten können es nicht bewusst machen. Ich stelle in meinen Trainings immer ganz gerne die Frage, wie gut kennst du dich selber? Was glaubst du, wie viel heben da die Hand von 10 Trainingsteilnehmenden? Fast alle. Weil die meisten von sich glauben, dass sie sich gut kennen. Und ich behaupte das Gegenteil. Ich glaube, die meisten von uns kennen sich selber nicht gut genug. Bei weitem nicht gut genug. Das heißt, dass viele eben gar nicht wissen, was mag ich denn? Worauf fahre ich denn überhaupt? Was beeinflusst mich denn unterbewusst? Welche Stellhebel müssen andere drücken, damit sie mich fest im Griff haben? Natürlich haben viele Menschen eine nebulöse Ahnung, dass sie gerne Humor mögen, dass sie gerne dies oder jenes mögen. Aber allein bei dem Punkt Trigger, darüber haben wir auch schon gesprochen. Es gibt Trigger, die jeder von uns hat. Triggerpunkte, die mich aus der Bahn werfen, die mich aggressiv machen lassen, die mich emotional werden lassen. Und je besser du deine Trigger kennst, desto besser für dich. Aber die meisten kennen sie ja noch nicht mal. Aber selbst wenn du sie kennst, wissen die meisten ja noch nicht mal, wann sie gedrückt werden, weil sie so unbewusst kommunizieren. Also wenn du sie kennst, deine Trigger, positive wie negative, und wenn du weißt, wann sie gedrückt werden, dann ist das Handeln ein leichtes. Die meisten wollen von mir im Training immer Handlungsanweisungen haben. Ja, wie verhalte ich mich denn, wenn ein Trigger gedrückt wird? Sag ich, das ist nicht das Problem. Weil da gibt's eine Menge Atemtechnik, da gibt's eine Menge Abstandsmöglichkeiten, wie du das machen kannst. Das Problem ist zu erkennen, wann diese Trigger gedrückt werden. Das ist das Problem. Und da, glaube ich, sind ganz, ganz viele schwach auf der Brust und wissen überhaupt nicht, wie sie sich selber verhalten. Ja, die meisten sagen nach einer Verhandlung, ah Mist, das hätte ich sein lassen sollen oder da war ich ein bisschen zu aggressiv, da war ich zu emotional. Ja, stimmt. Aber das hilft dir eben nichts 10 Minuten später. Wichtig ist, in der Verhandlung, im Gespräch zu erkennen, was mache ich denn gerade? Warum gucke ich ihn gerade so aggressiv? Warum rede ich ihn gerade so laut? Auch mir fällt es schwer im Straßenverkehr. Ich erlebe manchmal Sekundenbruchteile, wo ich denke, wie bin ich denn gerade drauf? Wie aggressiv bist du denn gerade? Ja, weil ich mich gerade selber nicht bewusst wahrnehme. Und das ist eine hohe Kunst. Und ich glaube, Menschen, die in der Lage sind, sich möglichst häufig bewusst zu beobachten und wahrzunehmen, haben einen ganz klaren Vorteil in der Kommunikation, in der Verhandlung, im Umgang mit anderen Menschen.
Jetzt wollen wir ja über diese Verhandlung sprechen. Und eigentlich war mal das Ziel dieser Podcast-Folge, darauf zu kommen, wie ich den Gegenüber kategorisiere und erkenne, was ist das denn für ein Mensch? Und jetzt, also positiver formuliert, ne? Und jetzt sagst du, die Leute haben schon Schwierigkeiten, sich selber zu erkennen. Vielleicht, das ist ja meine Hoffnung, sagst du, ist es sogar einfacher, den Gegenüber einzuschätzen als sich selber.
Ja, ganz oft ja. Vor allen Dingen, wenn du einen gewissen Background dazu hast. Und da gibt es eben Persönlichkeitsmodelle und das kennen wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, die ich sehr, sehr stark finde. Das Wort Persönlichkeitsmodell gefällt mir nicht. Warum? Weil Persönlichkeitsmodell, wie zum Beispiel Insights, DISC, MBTI, Persolog und wie die alle heißen, beschreiben oft nur einen Teil deiner Persönlichkeit, in der Regel dein Verhalten. Aber deine Persönlichkeit ist viel, viel komplexer und viel, viel weitreichender. Deswegen ist es für mich nur ein Teil deiner Persönlichkeit. Aber dieser Teil ist zugegebenermaßen wichtig für dich im Umgang mit anderen Menschen. Es geht um dein Verhalten. Und da empfehle ich jedem, eine Analyse mal zu machen, für kleines Geld. Die gibt es sogar im Freeware-Bereich, im Web. Das ist dann allerdings nicht ganz so tiefgreifend. Aber Insights, Analysen kannst du dir schon für einige wenige 100 € holen. Das ist natürlich viel Geld, aber das ist eine Investition in dich und in deine Zukunft und in die Art, wie du kommunizierst. Ich persönlich biete das natürlich auch an, meinen Kunden. Ich mache fast mit all meinen Kunden und Kundinnen vorab, bevor wir Trainingsreihen starten, Insights-Analysen oder DISC-Analysen, you name it. Weil ich möchte, dass meine Teilnehmenden verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Warum kommt der eine Kollege mit dem Kunden super klar und der andere Kollege, die andere Kollegin kommt mit genau dem gleichen Kunden überhaupt nicht klar? So, das hat nichts mit dem Kunden zu tun. Das hat was mit dir zu tun. Und das dürfen wir lernen zu verstehen. Je mehr wir lernen, wie wir selber ticken, wie wir selber uns in gewissen Situationen geben und verhalten, desto leichter fällt uns, unser Verhalten auch zu adaptieren.
Erklär mir mal bitte, was so eine Insight-Analyse genau ist. Für die das jetzt nicht kennen, ich sage jetzt, ich möchte das machen, hört sich toll an. Daniel, was tue ich jetzt?
Ja, also Insights oder DISC oder wie diese Modelle auch immer heißen, geht zurück auf, wenn du so willst, auf Hippokrates. Hippokrates, ein griechischer Arzt, lange vor unserer Zeit, hat schon sehr schnell festgestellt, dass gewisse Menschen zu gewissen Verhaltensweisen neigen. Marzen und Geier haben das in den 30er Jahren optimiert und Carl Gustav Jung, ein Schweizer Psychologe, hat das, soweit ich weiß, in den 70er, 60er Jahren perfektioniert. Und darauf fußen diese Analysen, die im Grunde genommen festgestellt haben, dass es 2 Kerndeterminanten im menschlichen Verhalten gibt. Das ist jetzt wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt 2 Kerndeterminanten, nach denen wir menschliches Verhalten beurteilen. Das eine ist Dominanz. Also Extraversion, wie extrovertiert, wie dominant bin ich. Ja, da gibt es also Menschen, die sind sehr weit auf der einen Seite, die sind sehr, sehr dominant, sehr extrovertiert. Und Menschen auf der anderen Seite sind sehr wenig dominant, oft auch sehr introvertierte Menschen. Also das ist der eine Parameter, nach dem wir menschliches Verhalten beurteilen. Das andere sind Emotionen. Das heißt, wir unterscheiden zwischen Menschen, die eben sehr sachlich sind, sehr faktenorientiert, sehr Zahlen, Daten, faktenorientiert und Menschen, die sehr, sehr emotional sind und sehr menschenorientiert sind. Und wenn du diese 4 Parameter mal in ein Koordinatensystem gibst, Ja, jetzt stell dir mal vor, auf der X-Achse hast du die Dominanz, rechts sehr dominante, links sehr wenig dominante Menschen. Und auf der Y-Achse, also auf der vertikalen Achse, hast du Menschen, die oben sehr, sehr sachlich sind, sehr sachbezogene Menschen und unten sehr emotionale, menschenorientierte Typen. Dann hast du vier Felder. Und diese vier Felder beschreiben, vereinfacht gesagt, sehr schön die vier unterschiedlichen Typen. Dass wir Mischtypen haben, dass fast jeder von uns ein oder zwei Typen in uns trägt, das ist unbenommen. Aber die meisten von uns haben eine Kernfarbe. Wir nennen das Farben. Ja, ich komme gleich darauf nochmal zu sprechen. Aber das sind die vier Parameter, die vier Felder, nach denen wir erstmal das Grundgerüst bei Insights oder bei DISC aufbauen. Insights ist noch etwas komplexer, die macht das auch etwas diffiziler, etwas filigraner. Aber das sind erstmal die vier Kernfarben und die sollten wir erstmal kennen.
Und dann nehme ich an, durchlaufe ich verschiedene Tests. Das wird bewertet, wenn ich das mit 0 bis 10, mit Ja, Nein, mit Blau-Grün beantworte, kriege ich quasi einen Punkt auf diesem Diagramm und dann entsteht irgendwann so eine Hitzekarte und es kommt raus, ich bin emotional und dominant.
Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Wir haben bei uns in den Trainings immer sehr, sehr viele Teilnehmende, die sehr, sehr skeptisch gegenüber diesen Tests sind, weil sie, ich möchte das Wort Test auch nicht in den Mund nehmen, es ist eine Analyse. Aber viele glauben natürlich, das ist eine Art Brigitte-Test. Ja, Brigitte-Analyse, ne? So gehst du gerne auf andere Menschen zu? Ja, mache ich, ja, logisch, der ist offen. Ne? Und ganz so einfach ist es nicht. Diese Analyse läuft schon, ich kenne das jetzt von Insights sehr gut, da werden also mehrere Fragen gestellt, wo du Wortgruppen in gewisse Reihenfolgen bauen musst. Und dieser Algorithmus, der dahinter steckt, der ist viel, viel, viel diffiziler, als du das glaubst. Ja, zum Beispiel, also du kriegst zum Beispiel 6 Wortpaare oder Wörter gesagt und dann wird gefragt, was beschreibt dich hier am ehesten? Und was zum Beispiel der Algorithmus bei Insights zum Teil macht, ist, die ersten 1 bis 2 oder sogar 3 Worte, die kriegen wir relativ schnell hin. Ja, warum? Weil wir uns so auch gerne sehen. Aber es kann sein, dass der Algorithmus die bei Insights überhaupt nicht bewertet, sondern der bewertet die letzten Wortpärchen und bildet daraus genau das Gegenteil von dem, was du bist. Also, wenn du sagst, ich bin zum Beispiel nicht aufgeschlossen. Oder nehmen wir mal was Negatives. Ich bin nicht pushy in Verkaufsgesprächen. Ja, das ist das, was ich mir als allerletztes ans Revers hefte. Dann weiß der Algorithmus, okay, wenn das allerletzte Wort ist, was du in dieser Reihenfolge abgibst, das heißt, dass du ein sehr, sehr, oder kann bedeuten, dass du ein sehr beziehungsorientierter, ein sehr zurückhaltender Verkäufer bist, der eben überhaupt keinen Druck mag. Ja, und dieser Algorithmus ist schon sehr clever. Die erste Frage wird, glaube ich, gar nicht gewertet, weil das System erstmal davon ausgeht, dass du reinkommen musst in diese Analyse. Oft werden auch nur die mittleren Worte gewertet. Also, das ist schon sehr, sehr diffizil und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn Teilnehmer die Analyse bekommen. Ich kriege fast immer die Antwort, das gibt's doch gar nicht. Hast du hier meine Frau gefragt? Hast du meinen Vorgesetzten gefragt? Es kann doch nicht sein, dass ich auf 25 Seiten, so groß ist diese Analyse, ein so dezidiertes Bild von mir hast. Und das Bild ist dezidiert. Und einen Satz möchte ich noch hinzufügen. Das Geile an dieser Analyse ist eben, dass diese Analyse, anders als ein Horoskop oder eine Brigitte-Analyse, dich eben nicht nur in deinen guten Seiten analysiert, sondern auch in deinen Schwächen, in deinem Verbesserungspotenzial. Und das macht die Analyse so wertvoll. Sie gibt dir eben negatives Feedback. Da, wo du dich verbessern kannst, das macht es wertvoll.
Kommen da manchmal auch so Dinge raus, wo die Leute sagen, was? Also sowas, mach jetzt wieder dieses schlechte Brigitte-Beispiel, ne? Du bist nicht tierlieb auf einmal, kommt da jetzt raus, wie gesagt, ist jetzt Quatsch, ne? Aber einfach, um ein prägnantes Beispiel zu haben. Und ich denke, hab 5 Hunde zu Hause und 13 Hasen, wie kann das denn sein?
Also zum einen, natürlich kann die Analyse auch daneben liegen. Das passiert selten, wirklich sehr selten, das kann ich sagen. Allerdings passiert das. Ganz häufig reden wir hier von blinden Flecken, dass Menschen, wenn sie was Negatives in der Analyse lesen oder, sag ich mal, Verbesserungspotenzial lesen, das klingt etwas euphemistischer, wenn sie etwas Negatives lesen, dass sie dann sagen, nein, das bin ich nicht. Also da kann sie meine Frau fragen. So, und was ich dann ganz oft im Training mache, ist, ich frage die Kolleginnen und Kollegen und sage, hier, der Jürgen sagt gerade, er wäre nicht so introvertiert und das sieht er nicht so. Wie seht ihr das denn? Ja, und dann passiert etwas ganz, ganz Spannendes. Dann gucken die Teilnehmer etwas beschämt den Jürgen an und sagen, doch Jürgen, das sehen wir genauso. Ne? Und das ist dann so der Moment, wo auch ein Jürgen anfängt drüber nachzudenken und sagen, na gut, okay, wenn ihr das so seht, dann da muss ich vielleicht mal auch mal drüber nachdenken. Das passiert sehr, sehr häufig, dass Teilnehmende sagen, nee, bin ich nicht. Aber die eigene Ehefrau oder eigene Ehemann und die Kollegen schenken dann manchmal rein Wein an, auch weil ich dahin moderiere. Und dann dann fangen Menschen an zu reflektieren. Kann auch sein, dass es nicht ist. Kann auch sein, dass dann Teilnehmer sagen, nee, bist du wirklich nicht. Und dann ist die Analyse in dem Punkt eben auch nicht valide. Das kann passieren.
Mein erster Gedanke war jetzt, also das hört sich für mich sehr valide an, und auch irgendwie vertrauenswürdig, weil normalerweise hat man dann auch dieses Facebook-Ding im Kopf, beantworte diese drei Fragen und ich sag dir, welche Star Wars-Figur du bist. Ne, das hat man so bei Persönlichkeitstest vielleicht so als allererstes im Kopf. Aber das hört sich für mich wirklich super seriös an. Ich habe nur den Gedanken, dass die Sollbruchstelle oder das schwache Glied der Mensch dabei ist.
Ne, weil er sich selber beurteilt.
Ja, und halt auch so, ja, ich will jetzt hier vor meinen Kollegen oder Kolleginnen, es soll nachher ja nicht rauskommen, dass ich geizig bin oder machtgetrieben oder dass ich was weiß ich was bin. Ne? Ist das so? Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch irgendwie so eine Eröffnungsrede gibt, so von wegen Leute, macht das anständig. Kann man das irgendwie manipulieren?
Ja, also die Frage habe ich auch gestellt und Manipulation ist natürlich immer möglich. Du kannst auch random ankreuzen, dann hast du eine komplette Schwachsinnsanalyse. Das ist natürlich möglich. Das heißt, im Vorfeld moderiere ich diese Analyse so an, dass es hier darum geht, offen, ehrlich und direkt zu antworten. So, und der Punkt ist der, egal wie du antwortest, du wirst immer Schwächen haben. Jeder Teilnehmende wird Schwächen haben, wird Verbesserungspotenzial haben, wo er sich verbessern kann. Und deswegen macht es von vornherein Sinn, hier vernünftig zu antworten. Ob das jeder tut, kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass die Analyse erst dann richtig gut wird, wenn du offen und ehrlich zu dir selbst bist. Und das ist wichtig.
So, jetzt ist ja deine These vom Eingang des Podcasts, dass man den Gegenüber einschätzen soll in Verhandlungen, in Verkaufsgesprächen, Einkaufsgesprächen. Und diese Insight-Analyse, hast du gesagt, gibt jetzt ein Ergebnis von 25 Seiten. Die dauert wahrscheinlich auch relativ lange. Also hört sich jetzt nicht nach 5 Minuten an, sondern da wird schon ein bisschen Zeit investiert werden. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt von dir ein Auto kaufen möchte und lerne dich über eBay Kleinanzeigen kennen und wir sehen uns und wir starten dann in eine Verkaufsverhandlung, wie kann ich denn in so einer kurzen Zeit etwas Ähnliches schaffen, was halt sonst wahrscheinlich Stunden und einen riesen Algorithmus benötigt?
Ja, das ist genau die Kernfrage. Das ist genau die Klammer für diesen Podcast hier. Wie schaffe ich es, mein Gegenüber möglichst schnell zumindest mal einzuschätzen? Ich rede hier nicht von Schubladenkategorisierung. Ich rede von Einschätzung. So, und das ist die Königsdisziplin. Das ist die Königsdisziplin in der Kommunikation. Ich stelle mich auf andere Menschen ein. Das ist das, was ich jeden Tag versuche, wenn ich mit Dritten kommuniziere. Und dazu brauchst du im Grunde erstmal eine Kernfähigkeit, die viele von uns in der Kommunikation mit anderen Menschen verloren haben. Nämlich scannen, beobachten und zuhören. Das Gegenüber einfach mal reden lassen, beobachten und zuhören. Sich das Gegenüber anschauen und wirken lassen. Oder wie ein Kabarettist in Deutschland gesagt hat, einfach mal die Fresse halten. Einfach mal nichts sagen und beobachten. Aber das wollen wir ja nicht, weil wir ja meistens von unserem Leben erzählen wollen. Der Mensch interessiert sich in erster Linie für sich, in zweiter Linie für sich und in dritter Linie auch für sich. Und deswegen beobachte mal Menschen, die aufeinandertreffen, Freunde, die abends am Tisch sitzen. Da will jeder von seinem Urlaub erzählen. Die meisten wollen von sich, von ihrem Leben erzählen. Und die Kunst besteht eben darin, gerade wenn du neue Menschen kennst, dass du erstmal beobachtest und scannst. Und dann erfährst du schon sehr, sehr viel, alleine der Körpersprache schon. Nehmen wir zum Beispiel mal den blauen Typen. Also der blaue Typ zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr sachlich ist, sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist und eben sehr introvertiert ist. So ein blauer Typ, wenn du so, ich sag mal so, Frau Merkel ist eher blau, ne? Die wird, dieser blaue Mensch, der wird halt nie mit, oder sehr äußerst selten mit ausladenden Gestiken, mit einem breiten Grinsen und einer lauten verbalen Sprache zu dir kommen und sagen, Mensch, ich grüße dich, schön, dass das geklappt hat heute, ich freue mich, Mensch, sind Sie gerade im Homeoffice, das ist ja toll. Das wird ein Blauer voraussichtlich nicht machen. Ein Blauer wird eher kühl, nüchtern mit dir kommunizieren und wird dann relativ schnell zum Punkt kommen. Ja? So introvertierte Zahlen, Daten, Faktenmenschen sind nicht unbedingt immer die Smalltalker, sind nicht unbedingt immer diejenigen, die erstmal um den heißen Brei reden, sondern das sind Menschen, die sehr gerne zum Punkt kommen und wenn sie Smalltalk halten, dann sehr gerne Business Smalltalk. Nicht über die Sache reden, über die Zahlen, die Daten reden, aber nicht so sehr über den Hund oder über die Oma. Und das ist schon zum Beispiel ein erster Indikator. Ne? Genauso wie blaue Menschen oft keinen Körperkontakt haben. Also die geben dir vielleicht noch die Hand, aber am liebsten auch nicht. Und die klopfen dir nicht auf die Schulter oder sind irgendwie touchy, so wie ein Thomas Gottschalk. Das mögen die nicht. Das ist schon mal, die wollen eher Abstand haben. Und ich gebe dir ein schönes Beispiel. Ich trainiere eine IT-Firma und habe den Geschäftsführer getroffen, einer großen IT-Firma. Und ich komme rein und ich bin ja eher nicht so ein blauer Typ. Ich habe ja eine andere Farbe. Ich lächle erstmal, ich gebe einen Händedruck und erstmal ein bisschen Smalltalk. Und ich komme dann rein in den Raum und er hat mich schon gar nicht richtig angeguckt, hat auf den Boden geguckt, hat mir die Hand gegeben mit maximalem Abstand und hat gesagt, nehmen Sie Platz, Herr Kagel. Ja, hat mir nicht ins Gesicht geguckt, sehr leise Stimme, ruhig, zurückhaltend. So, und diese Sekunden reichen mir schon, dass ich jetzt den nicht überfrachte mit Gestik, mit Mimik und ihn totquatsche, sondern erstmal hingehe und sage, guten Tag, Herr Müller, wollen wir gleich zum Punkt kommen. Und dann huscht ein ganz leichtes Lächeln über seine Lippen, äußerst sparsam, und seine Antwort folgt sofort, sehr gerne, Herr Kagel. Das würde ich bei einem anderen, bei einem Vertriebsleiter, ich habe mit so vielen Vertriebsleitern zu tun, die kommen die Tür rein schon mit einem riesen Getöse. Hallo Herr Karl, ich grüße Sie. Ne? Ja, na klar, da gehe ich ganz anders drauf ein. Ne? Menschen, die eher dominant sind oder eher emotional sind, also eher gelbe Menschen, die wollen erstmal ein nettes Lächeln, die wollen erstmal eine Story hören, emotional abgeholt werden. Und die Kunst besteht eben darin, auf der Klaviatur zu spielen, verbal wie nonverbal, die dein Kunde spielt. Denn er wird sich im Zweifel nicht anpassen. Also solltest du dich anpassen. Und je besser du dich anpasst, desto eher wird dir gelingen, Menschen zu überzeugen.
Ich habe so ein kleines Problem mit dem Thema authentisch sein. Ne? Du hattest es gerade eben gesagt, aber du hast auch so Wörter gesagt wie verhaltensflexibel. Ne? So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind jetzt in einer Verhandlungssituation und du erzählst mir, was weiß ich, vom Fliegenfischen und es interessiert mich nicht. Ich habe null Bock auf Fliegenfischen. Ne? Und ich komme dann rein und sage, Herr Kagel, Fliegenfischen, erzählen Sie mal, das höre ich mir jetzt aber 10 Minuten an. Nee, Wahnsinn, so läuft das. So, die Frage ist ja, also wir hatten schon ein paar Mal das Thema Moral, ne? Ist das ehrlich? Ist das moralisch? Tut das, muss ich das so machen? Oder kann ich es auch hinbekommen, dass das auch vielleicht sogar ehrlich ist? Muss ich da an meinem Charakter arbeiten, dass ich sage, hey, wer weiß, vielleicht ist Fliegenfischen der Shit und ich freue mich drauf. Ne?
Ja. Was denkst du darüber? Ich habe neulich einen Teilnehmenden gehabt, der gerne angelt. Ja, das war ein Angler. Habe ich übrigens überdurchschnittlich viele. Ich weiß gar nicht, warum. Und den habe ich gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Und er sagte irgendwie Lasagne. Ja, ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, wenn du angeln gehst, was packst du an den Haken? Ja, Würmer. Dann sage ich, ja, warum denn nicht Lasagne? Ja, weil Fische mögen keine Lasagne. Die mögen lieber Würmer. Aha. Und das ist genau die Antwort auf deine Frage. Fische mögen Würmer und keine Lasagne. Es ist mir egal, ob du Lasagne magst. Ich mag Würmer. Also kommuniziere mit mir über Würmer. Das ist die Antwort. Wenn ich gerne über Fliegenfische rede, wenn ich gerne über Autos rede, über Fußball rede, über Job rede, dann tust du gut daran, das auch zu tun, auch wenn du keinen Bock drauf hast. Ist das moralisch verwerflich? Nein, überhaupt nicht. Stell dir vor, du bist in einem Bewerbungsgespräch und du kriegst eine Frage von deinem Chef, von deinem möglichen zukünftigen Chef gestellt oder du siehst, der hat einen riesen FC Bayern-Wimpel im Hintergrund, ist Hardcore-Bayern-Fan. Ja, und der fragt dich, ach, Sie kommen aus Köln, sind Sie Kölner? Und du antwortest ihm mit, nein, ich hasse Fußball. Das würde kein Mensch in einer Bewerbungssituation machen. Da kannst du authentisch sein, wie du willst. Du würdest es vielleicht nett verpacken, aber auch hier tust du gut daran, wenn du sagst, ach, Fußball, ja, der FC bei uns, ich gucke schon gerne mal, ja, dass du Gemeinsamkeiten herausstellst, weil Gemeinsamkeiten verbinden. Und das hat nichts mit Unmoral zu tun. Für mich, Moral definiert sich ja nach Sittlichkeit. Das ist für mich kein unsittliches Verhalten, wenn ich Interesse vorgaukel. Und das mache ich jeden Tag. Ich zeige Menschen Interesse und davon abgesehen gaukel ich das nicht vor, sondern ich habe ganz oft wirkliches Interesse. Natürlich schwindet das dann irgendwann nach einer halben Stunde Und irgendwann muss dann auch gut sein. Aber am Anfang eine gesunde Neugierde an Menschen, eine gesunde Neugierde an gewissen Themen, die ist im Umgang mit Menschen unglaublich wichtig. Und sie ist sehr, sehr vorteilhaft. Warum? Weil du Menschen das Gefühl gibst, dass das, was sie erzählen, echt spannend ist.
Ich möchte das kurz challengen, weil bleiben wir mal bei dem Fußballthema. Ja? Ich erkenne sofort als großer Fußballfan, ob jemand wirklich Interesse an Fußball hat oder nicht. Oder ob er mir was vorspielt. So, jetzt wissen die Leute von mir, dass ich großer Fußballfan bin, auch von welchem Verein ich Fußballfan bin. Sondern kommen ab und zu Leute und sagen, ah, Fußball, ne? Hier, der Nagelsmann bei Bayern. Und ich sage, der ist nicht mehr bei Bayern. So, wenn du ansatzweise dich für Fußball interessieren musst, hör auf. So, also ich spüre das bei mir. So, und wenn jetzt du dein Thema hast, du kennst das doch auch, du hast doch diese Themen, in denen du so tief drin bist, ne? So, jetzt nehmen wir das Thema Verhandeln. So, jetzt kommt jemand, lernt dich kennen und du sagst, ja, ich bin Verhandlungstrainer im Urlaub. Sagst, oh, das ist aber spannend. Ich habe auch mal das, gelesen, ja. Verhandeln für Dummies.
Davon rede ich nicht. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe neulich mit Teilnehmenden abends am Tisch gesessen. Das war in Essen. Und Essen ist ja wirklich auch Kohlestadt gewesen. Ja, und da waren ganz viele Kumpel. Und da hatte ich einen Teilnehmer, der sagte, ich war einer der letzten Kumpel. Ich glaube in Bottrop-Kirchhellen oder ich weiß es nicht wo, ja. Aber ich habe der an seinen Lippen gehangen und ich glaube, dass er sich gefreut hat. Ich konnte nicht mitreden. Ich habe keine Ahnung von Kohleabbau. Ich war noch nie unter Tage in meinem Leben. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe diesem Menschen gezeigt, dass ich Interesse habe. Nicht, weil ich ihn manipulieren wollte, sondern weil ich es wirklich hatte. Ich habe mich darauf trainiert, Menschen zu zeigen, dass ich Interesse am Thema habe. Das heißt nicht, dass ich wissen muss, ob jetzt der Nagelsmann noch Trainer beim FC Bayern ist. Aber das bedeutet, dass ich Menschen frage und sage, erzählen Sie mal, waren Sie schon im Stadion? Wie ist es so? Ich war noch nie unter Tage, aber erzählen Sie mal, wie ist denn das so? Ich war ja noch nie in der Allianz Arena, aber erzählen Sie mal. Darum geht es doch. Es geht doch darum, Interesse zu haben an dem, was Menschen haben. Das meine ich damit, mit Verhaltensflexibilität, mit die Landkarte des Gegenübers betreten.
Ja, das verstehe ich. Also das macht Sinn. Also zu sagen, ich interessiere mich für das Thema, tue aber nicht so, als wäre ich voll in der Thematik drin, sondern ich kann auch ruhig zugeben, Formel 1 habe ich gar nichts mit am Hut. Sie fliegen nach, keine Ahnung, San Marino fürs Rennen. Krass, erzählen Sie mal, wie lange fliegt man. Also das würdest du sagen, ist dann schon richtig. Also genau. Sagen, Formel 1, hier Heinz-Harald Frenzen, der fliegt aber nächstes Wochenende.
Ja, also der Punkt ist der, es hilft Menschen, wenn sie eine gesunde Neugierde haben von anderen Menschen. Aber das Problem ist eben, dass die meisten Menschen sich in erster Linie und in zweiter und in dritter auch für sich interessieren. Und deswegen hören sie Menschen nicht mehr zu. Ich verallgemeiner jetzt ganz stark, aber ganz häufig ist es so. Beobachte Freunde, sogenannte Freunde beim Abendtisch, wenn du mit denen essen gehst, wenn du mit denen Bier trinkst. Da fängst du an mit, ja, ich war gerade in Dubai und ja, ich war auch gerade in Dubai und dann erzählt der Nächste. Und dann will der Nächste von Dubai erzählen. Die Leute interessieren sich ganz häufig nicht mehr für dich und das sind sogar gute Freunde. Und deswegen habe ich mich auch von einem Teil meiner Freunde tatsächlich, ich sage jetzt ganz bewusst, tatsächlich getrennt, weil ich das nicht mehr möchte. Ich möchte nicht mehr mit Menschen privat zu tun haben, die sich einen Scheiß für mein Leben und für meine Interessen, für mein Wirken interessieren. Ich mag Menschen, die zu mir kommen und sagen, Mensch, Daniel, das klingt spannend, erzähl mal. Und genauso erwarte ich dasselbe auch von mir, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dass ich hingehe und sage, erzähl mal. Mensch, das interessiert mich, das ist ja faszinierend. Und ja, es kann auch mal passieren, dass mir jemand dabei 20 Minuten von seiner Oma das Ohr abkaut, was mich zugegebenermaßen nicht die Bohne interessiert. Und trotzdem möchte ich seine Landkarte betreten oder ihre und möchte ihm ein gutes Gefühl geben. Denn das ist mein Job. Und eins verrate ich dir. Wenn du Menschen ein gutes Gefühl gibst, wenn du die Beziehung intakt hältst in einer Verhandlung, dann sind Menschen viel eher geneigt, Zugeständnisse zu geben, als wenn sie dich nicht mögen. Und das, ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das in einer Verhandlung ist.
Gibt es da in irgendeiner Form Statistiken drüber? Jetzt, ich will dich hier nicht aufs Glatteis führen, dass du dir das parat haben musst, aber ist das nachweisbar, dass man sagt, wenn sich zwei in der Verhandlungssituation mögen, gewinnt derjenige, der halt, was weiß ich, ein bisschen mehr auf den anderen zugehen kann oder das einschätzen kann, das Verhalten ein bisschen spiegeln kann.
Ich habe eine Zahl, die ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob sie von Jack Nasher oder Urs Altmannsberger ist, aber eine Zahl, die mich nachhaltig beeindruckt hat, und zwar, man hat wohl Einkäufer mal gefragt, hat gesagt, um wie viel Prozent darf denn ein Lieferant teurer sein, wenn er dir wirklich sympathisch ist? Und dann war die erste Antwort, ja, das hängt davon ab, wie sympathisch der mir ist. Und dann wurde nachgefragt, ja, wirklich sympathisch, also ein wirklich sympathischer Lieferant. Und die Antwort war mindestens 10%. Also, oder locker 10%. Die dürfen locker 10% teurer sein, wenn ich sie wirklich schätze und mag. Und das finde ich eine beeindruckende Zahl. Und das sagt alles. Und schau, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, das geht euch doch allen nicht anders. Wenn wir Menschen mögen, egal was wir kaufen, sind wir doch viel eher bereit, Zugeständnisse zu machen. Ja, ich gebe dir mal ein simples Beispiel. Ich war gerade im Urlaub und da kommt dann die Frau mit der Schubkarre und da liegen ganz viel Melonen und Ananas und Mangos drauf und die hörst du schon von Weitem, ne? Das kennen die meisten, Melone, Ananas, Mango. Ja, so, und ich hatte Lust auf Mango und auf Ananas genau genommen. Meine Kinder haben gesagt, oh, wir wollen eine Ananas. So, und ich kenne diese Frau. Ich fahre seit vielen Jahren dahin und ich mag die Frau nicht. Also bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, was kostet eine Ananas? Und sie so 10 Euro. Sag ich, nee, das ist mir zu viel. Ja, ich will eine ganze Ananas. Dann sagt sie, ja, kostet 10 Euro. Sag ich, nö, das mache ich nicht. Bin ich mit dem Portemonnaie wieder zurückgegangen. Und meine Frau, meine Kinder waren enttäuscht. Die Schelte musste ich dann abkönnen. Aber der Punkt war, und ich habe mich selber reflektiert, warum gebe ich diese 10 Euro jetzt nicht aus? Weil vielleicht ist es das wert, vielleicht auch nicht. Aber ich kann dir sagen, in der Selbstreflexion, das hat mir meine Frau auch gespiegelt, der Grund ist schlicht und ergreifend der gewesen, weil ich diese Frau mit ihrer Schubkarre nicht leiden kann. Weil sie nicht lächelt, weil sie nicht witzig ist, weil sie nicht meine Kinder berücksichtigt oder irgendwie mit denen shakert oder was auch immer. Ich mag sie nicht. Und deswegen habe ich in dem gesamten Urlaub nicht einmal bei ihr etwas gekauft. Sie hat eine Chance von mir bekommen, die hat weder sie noch ich genutzt. Alles okay. Aber ich habe bei der ganz selten gekauft und ich werde es in der Zukunft noch weniger tun. Warum? Weil sie mir unsympathisch ist. Deswegen.
Oh, ich kann nicht so nachempfinden. Ich war mal in ich wollte sagen Medina, aber ich glaube, in Tunesien heißt jede Altstadt Medina. Also wir waren in irgendeiner Altstadt, keine Ahnung, ne? Und in Tunesien, da, also am laufenden Band, kriegst du ja Angebote, alles Mögliche zu kaufen, 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 kaufen und richtig aggressiv. Und dann gab es einen Laden, der hat so ein bisschen Deutsch gesprochen, der Mann hat gesagt, ich weiß, wie es hier ist. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich gerne mal unsere Produkte an, aber wenn nicht, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wir sind da rein. Was haben wir da? Creme und Algarven-Creme, Handcreme gekauft des Grauens. Weil diese Art, vielleicht auch dieses Kontrastprogramm, hat er auch smart gemacht, muss man sagen, das Kontrastprogramm so sympathisch war, dass wir dann ein halbes Urlaubsbudget für Algenhandcreme ausgegeben haben. Aber das kann ich bestätigen. Ja,
das Problem, Nils, ist, das Problem, was wir haben oft in der Verhandlung, wir glauben von uns selber, dass wir sympathisch sind. Dass wir zuvorkommend, respektvoll und wertschätzend kommunizieren. Das ist genau das Problem. Und oft sind wir es eben nicht. Ich erlebe immer wieder, wie Teilnehmende von sich selber sagen, nee, also hier, ne, um Bernd Stromberg zu kommunizieren, zu zitieren, ne, Kommunikation kann ich. Nee, kannst du nicht. Guck dich an. Schau dich an, wie du mit Menschen umgehst. Und dann wunder dich nicht, dass Menschen bei dir nicht kaufen oder in der Verhandlung regelmäßig die Tür zu machen. Weil du eben nicht empathisch bist. Ich sage immer, Empathie gibt sich im App Store. Die meisten Menschen, da können wir hier auch unsere Hörer mal fragen, wer hält sich für empathisch? Da werden 99% unserer Hörerinnen jetzt sagen, Empathie, das habe ich, das kann ich gut, empathisch bin ich. Jeder von sich, also ich verallgemeine ungern, jetzt verallgemeinere ich. Ich glaube, dass fast jeder Mensch sich für empathisch hält und zwar oft für überdurchschnittlich empathisch. Und ich behaupte, die meisten sind es nicht wirklich. Die meisten Menschen sind nicht wirklich empathisch. Und das sehen wir, wenn wir mal zurückdenken an Corona, ne, wie empathisch wir waren gegenüber Menschen, die sich haben impfen lassen oder die sich haben nicht impfen lassen. Ne, da hört es halt ganz schnell auf mit unserer Empathie. Weil wir ganz schnell eben unsere Landkarte verlassen müssten, um empathisch zu sein. Und das mögen wir eben oft nicht. Ne, ich bin so lange dann empathisch, solange es meiner Landkarte entspricht.
Wer sagt dir das dann? denn? Wer sagt dir denn? Also ich sag dir ja kein Fremder, du bist nicht empathisch.
Nein.
Oder sie sind nicht empathisch, Herr Kagel. Und dein engstes Umfeld sagt das ja auch nicht.
Nein, es sagt
dir keiner. Wenn du jetzt das von mir denken würdest, du ist so, ich habe noch nie von irgendjemandem den Satz gehört zu mir, dass hast du irgendjemandem gesagt, zu irgendjemand anderem, der oder die, nee, also auch direkt, ne, also über eine dritte Person sehr gerne. Ne? Ja, also wenn wir zwei jetzt über jemand anderen lästern, sagen, der ist aber nicht empathisch. Okay, aber dass ich dir sage, Daniel, du bist nicht empathisch, das passiert ja nicht.
Nein, das passiert nicht.
So, und jetzt sagen 99% der Leute, ich bin empathisch.
Ja.
Wie soll dieser Teufelskreislauf der Empathielosigkeit denn durchbrochen werden?
Also das ist genau die Kernfrage, die mir immer wieder gestellt wird. Wie komme ich denn in die Selbstreflexion? Und da gibt es nur wenige Möglichkeiten. Erstens, du beschäftigst dich viel mehr mit dem Thema, indem du liest, indem du Podcasts hörst, Videos schaust, damit du selber in die Reflexion kommst. Die zweite Möglichkeit ist durch Feedback von Dritten, und zwar ehrliches Feedback. Und auch das mögen die meisten Menschen nicht. Warum? Weil Feedback wehtut. Die dritte Variante ist, fang an, dir selber zuzuhören, dich selber zu beobachten. Scanne andere Menschen, schau, wie sie auf dich reagieren, schau, wie du reagierst. Und alle drei Optionen werden bei ganz vielen Menschen nicht gezogen, weil sie anstrengend sind, weil sie Arbeit, Blut und Schweiß kosten. Und deswegen tun sie es nicht. Bis dann irgendwann so ein Trainer wie ich kommt durch die Firma, der wird dann gerufen, der wird von der Firma bezahlt. Und dessen Job ist es dann, den Mitarbeitenden zu sagen, hör mal, so gut wie du glaubst, bist du vielleicht gar nicht. Du kannst dich verbessern. Natürlich motiviere ich auch. Aber in gewissen Dingen halte ich denen den Spiegel vor und zeige ihnen blinden Flecke auf. Und das ist für viele absolut schlimm. Das ist schlimm. Das kann ich auch nachvollziehen. Warum? Weil diese Menschen sich seit Jahren nicht mit sich selber beschäftigen. Glauben aber, dass sie das tun. Tun sie aber nicht.
Es gibt oder gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab mal eine Webseite, die hat ein sehr interessantes Konzept gehabt. Und zwar konntest du da ein Bild von dir hochladen. Also da ging es im Business-Kontext. Ne? Also sagen, ich will das als Bewerbungsfoto nehmen oder das soll das Key-Visual auf meiner Homepage werden. Und dann haben andere Leute das bewertet. Und zwar, also haben Kommentare abgegeben. Und dann standen also Sachen drunter, wirkt super unsympathisch. Oder viel zu dominant. Oder was ist das für eine bescheuerte Geste? Irgendwie sowas. Ne? Eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ne? Also irgendwie ein Video von sich hochzuladen und sagen, ja, das bin ich. Und ey, das wirkt sympathisch. Und dann kommt Feedback. Und dann sagen die, was bist du denn für ein Lurch?
Genau. Und dann sagen halt viele, ja, das ist Schwachsinn, weil das sind eh nur Hater, die finden mich scheiße, die finden mich doof und so. Ne? Klar muss man das auch filtern, natürlich gibt's immer Hater. Aber ich habe viel mehr durch meine Hater gelernt, als durch die, die mich lieben. Ne? Ich hatte mal eine Geschäftsidee, die habe ich ganz schnell wieder verworfen. Ich wollte mal eine Uhr produzieren lassen, die rückwärts geht. Also die zeigt die Zeit an, aber sie zeigt unten eben auch deine Lebenszeit an. Du gibst ein, keine Ahnung, du bist 38 Jahre und mathematisch weiß man dann aus Versicherungsdaten, du hast im Grunde genommen noch 42 Jahre als Mann zu leben. Ne? So Durchschnittsalter 80. Und dann siehst du halt unten, jedes Mal, wenn du auf deine Uhr guckst, eine Uhr, die rückwärts geht. Ich finde das eine mega geile Idee, weil du jedes Mal, wenn du dich ärgerst, auf deine Uhr guckst und denkst, Junge, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Bleib cool. Deine Lebenszeit geht gerade kaputt. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht in meinem Umfeld, zugegebenermaßen sehr, sehr stümperhaft, aber ich habe die Uhr will keiner haben. Kein Mensch will wissen, wie lange er noch zu leben hat. Das interessiert keinen. Die meisten Menschen gehen einfach so ins Leben rein und sagen, oh, es wird schon immer gut gehen. Null Selbstreflexion. Null Reflexion im Sinne von, mein Gott, was mache ich hier gerade? Ich hätte mir so eine Uhr gekauft. Ich hätte die natürlich produzieren lassen müssen, etc. Die Idee gab es auch schon mal. Allerdings eher aus China und eher günstig. Ich hätte es gern hochwertig gehabt. Aber ich weiß gar nicht, ob dafür ein Markt gewesen wäre. Ich glaube bis heute nicht. Ja.
Also ich wollte gerade sagen, also ich habe das auch gesehen. Ich weiß, dass es die gibt. Also und interessanterweise, ich war jemand, der sich dafür interessiert hat. Ist kein Witz. Ich hab danach recherchiert. Ich weiß von einem sogar, ich kenne jemanden, der die anhat. Wird aber die normale Uhrzeit nicht angezeigt. Da wird nur quasi der rückwärts gezählt. Mhm. Und ich glaube, was ich wahrnehme, dass es diesen Trend gibt, diese Poster, wo schon ausradiert ist quasi, also du musst sagen, wie alt du bist, ne? Und dann Durchschnittslebenserwartung, keine Ahnung, was haben wir als Mann, 82, 81, irgendwie sowas, ne? Mhm. Und dann guckst du da drauf und siehst schon, oh, da sind wir aber schon fast bei der Hälfte angekommen oder über der Hälfte oder was auch immer. Ne?
Ja.
Und also diesen Trend gibt's, den gibt's tatsächlich. Ja. Mhm. Aber ich muss noch mal schnell, ich gucke auf die Uhr, Wahnsinn. Ja, wir müssen, ich will noch ganz schnell die anderen Farben einmal von dir hören. Wir haben jetzt blau Angela Merkel gehört.
Genau.
Was haben wir noch im
Petto? Dann haben wir den roten Typen, der ist sehr sachlich, der ist fachlich stark, ist allerdings auch sehr dominant. Ne, so sag ich mal, eher Putin. Ne, eher so ein nüchterner Denker, sehr dominant und ja, sehr, sehr pushy. Ne? Geht gerne auch mal über Leichen.
Mach das nochmal, aber lass uns nicht Putin nehmen. Das wird gefleckt überall wahrscheinlich.
Okay, alles klar. Dann
nehmen wir jemand anderen.
Okay.
Welche Farben haben wir noch?
Dann haben wir den roten Typen. Der rote Typ ist eben sehr dominant, sehr extrovertiert und dabei eben auch sehr sachlich nüchtern. Ich erlebe oft geschäftsführende Menschen, Frauen wie Männer, die sehr rot sind, die eben sehr, sehr stark in der Dominanz sind, aber ganz kühle Denker. Wenig Empathie, aber sehr kühle Denker. Die sind geizig mit Lob, geizig mit Empathie, können aber so ein Unternehmen sehr, sehr gut steuern, zumindest was die fachlichen, sachlichen Zahlen, Daten, Fakten, Themen geht. Das sind die roten Typen. Dann gibt es die gelben Typen, wie schon erwähnt, sehr emotional und auch sehr dominant. Das sind gelbe Menschen, Dynamiker, die eben sehr emotional sind. Die sind sehr gut in der Kommunikation, die können häufig sehr, sehr kreativ denken, sind allerdings sehr spaß-, sehr abwechslungsorientiert und deswegen sehr, sehr sprunghaft, sehr, sehr oft. Und dann gibt es die grünen Menschen, das ist der Klebstoff in einem jedem Team. Das sind Menschen, die sehr beziehungsorientiert sind. Die sind sehr introvertiert, aber dabei sehr emotional, sehr starke Empathiewerte, können gut zuhören, haben Interesse an Menschen, stecken ihre eigenen Bedürfnisse gerne zurück, sagen gerne ja. Ne, wenn du einem grünen Menschen sagst, gehen wir heute zum Chinesen essen, sagt er ja. Wenn du 5 Minuten vorher sagst, nee, ich will doch zum Spanier, sagt er auch ja. Da wird dir ein Roter einen husten und wird sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ein Grüner ist eben der Klebstoff, der Kit in einem Team. Und auch den brauchen wir. Wir brauchen alle Farben, alle Typen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten von uns Mischtypen sind. 1 bis 2 Farben, manche wenige haben 3 Farben, aber meistens haben wir eine Kernfarbe und eine Nebenfarbe. Das hilft uns schon ganz gut im Umgang mit uns selber und vor allem auch im Umgang mit anderen Menschen.
Das sind aber 5 Farben, ne?
Rot, Nein, gelb, 4. Rot, Grün, Gelb, Blau. Ne, der Rote ist der Macher, der Gelbe ist eher der Dynamiker, der Grüne ist der Beziehungsmensch und der Blaue ist der Analytiker.
4 Farben, okay. Wie lange brauchst du, um das zu erkennen bei jemandem?
Also ich kann das mittlerweile gerade bei extrovertierten Menschen sehr, sehr schnell erkennen und auch bei introvertierten Menschen. Manchmal tue ich mich schwer, ist er rot oder gelb oder ist er jetzt eher blau oder eher grün. Aber ich kann relativ schnell erkennen, wie jemand drauf ist. Und das erkennst du auch an Äußerlichkeiten. Ne? Also ein blauer Mensch wird selten eine Rolex tragen oder mit einem Porsche vorfahren. Blaue Menschen arbeiten sehr stark nach Preis-Leistung, nach Kosten-Nutzen. Und da spielen Marken, wenn es jetzt nicht gerade Funktionswäsche bei Jack Wolfskin oder so ist, da spielen Marken eine absolut untergeordnete Rolle. Ne? Was nicht heißt, dass jemand Jack Wolfskin-Träger blau ist. Ich kenne auch viele Blaue, die einen Daimler fahren. Warum? Weil ein Daimler für Qualität steht und damit für Sicherheit. Und das sind absolut sicherheitsfanatische Menschen. Das sind sehr sicherheitsorientiert. Ne? Also ich warne davor zu sagen, oh, der trägt eine Rolex, der muss gelb oder rot sein. Das ist nicht wahr. Wir gucken uns Menschen immer als Cluster an, immer im Ganzen angucken. Aber ich kann dir sagen, Menschen, wenn du Menschen im Ganzen beurteilst und dir etwas Zeit nimmst, dann wirst du schon sehr, sehr klare 1 oder 2 Farben herausarbeiten. Das wird auch relativ schnell gehen.
Lass es nochmal ganz schnell, und dann müssen wir Schluss machen. Für jede Farbe, du siehst auf 10 Meter Entfernung eine Person. Ja, und wir fangen mal an mit Rot. Was ist die eine Sache, die du siehst und sofort sagst Rot? Jetzt ist natürlich sehr oberflächlich, sehr optisch.
Nein, das gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Nein, es ist nicht die eine Sache, wo ich sage, oh, das muss ein roter Mensch sein. Das fängt vom Händedruck an, vom Gesichtsausdruck, Blickkontakt. Das sind viele Dinge, die ich da beurteile. Ich werde einen Teufel tun und sagen, das ist die eine Sache, der fährt Porsche, der muss rot sein. Das werde ich nicht tun.
Schade.
Ja.
Wäre auch einfach gewesen, wenn eine Abkürzung. War ein Versuch wert.
War eine Abkürzung, genau.
Ja. Daniel, das müssen wir auf jeden Fall nochmal intensivieren. Das ist nämlich super spannend, weil dann geht es ja auch im zweiten Schritt darum, wie verhandle ich denn mit jemandem,
ganz
der
genau.
rot
ganz
und genau. blau ist. Lass uns das mitnehmen fürs nächste Mal.
Sehr gerne.
In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich. Mach's gut.
Vielen Dank. Tschüss.